ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Sollen wir mal loslegen?
Ja.
Ja.
Lass uns reinhauen, Alter.
Yay. Dann herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben versprochen, dass wir mal wieder eine Mods-Folge machen. Also machen wir heute eine Mods-Folge.
Mods.
Naja, oder sagen wir mal, wir machen eine Companion-Folge zu einer Folge, die wir schon mal hatten. Wir haben ja mal vor, ach, keine Ahnung, schon viel zu lange her, unsere drei Lieblingsschreibtipps vorgestellt und haben uns gedacht, eigentlich wäre es doch auch ganz nett, wenn man mal so die größten Nope-Momente vorstellt. Also so die Schreibtipps, bei denen wir uns denken, nee.
Und zwar nicht nur so, nee, das ist nichts für uns, sondern so, nee, das ist einfach schlicht eine schlechte Idee.
Ja, also natürlich immer auch so ein bisschen aus der eigenen Perspektive heraus. Mhm. Ne? Also wenn ihr das jetzt gehört habt und das hat euer Leben verändert und ihr fand
zum Besseren das verändert.
Und ihr fandet das total super und es wäre euer größter Aha-Moment ever, dann sei euch das gegönnt. Aber aus verschiedenen Gründen haben wir halt Tipps zusammengetragen, die oft auch an Anfänger vergeben werden und die ich für tatsächlich eher schädlich als nützlich halte.
Ja.
Und werden heute einfach mal ein bisschen darüber motzen. Wir hatten zuerst überlegt, ob wir wieder so, ich mache meine drei und dann macht Tini ihre drei und dann haben wir aber irgendwann festgestellt, nee, wir sind uns eigentlich zu einig.
Mhm.
Darin, was wir hassen, das funktioniert so nicht. Also werden wir einfach 6 Tipps vorstellen, die wir schon mal für Anfänger vorgetragen gehört haben und euch erzählen, warum wir ganz persönlich aus unserer eigenen Perspektive der Meinung sind, dass das für Anfänger nicht unbedingt die beste Idee ist.
Dass es für Anfänger durchaus eine beschissene Idee sein könnte, je nachdem, was man dann noch vorhat.
Genau. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel.
Mhm.
Ne? Aber ja, ich hoffe, wir werden eingehend vortragen können, warum wir der Meinung sind, dass das eine schlechte Idee ist. Soll ich einfach mal loslegen oder möchtest du?
Nee.
Ich mache einfach mal.
Genau.
Der erste Tipp, und den habe ich tatsächlich in 2 AuthorTube-Videos ganz zuletzt, also dieses Jahr auf jeden Fall, schon gehört, als es darum ging, was man tun sollte, bevor man anfängt, sein allererstes Buch zu schreiben,
mhm,
war erstmal eine Handvoll Schreibratgeber lesen.
Mhm.
Und ich mir dachte, und in meinem Kopf ging so ein großes Nein, 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 nein.
Ich meine, in unserer allerersten Folge ever haben wir ja schon mal breit erklärt, warum wir der Meinung sind, dass man zuerst mal schreiben sollte und das für sich rausfinden sollte, was man für sich halt selber rausfinden kann, bevor man sich versucht, damit auseinanderzusetzen, was andere Leute für richtig halten. Und
ja,
das ist auch heute, 2 Jahre später, noch immer sehr wahr.
Es ist immer noch sehr wahr. Vor allen Dingen, weil ich betrachte mich nicht als Anfänger mehr. Ne?
Mhm.
Ich stelle immer wieder fest, wenn ich zu viel an Outlining-Methodik oder Schreibmethoden oder Beatsheets oder sonst irgendwas, wenn ich mir das zu viel in den Kopf tue, dann blockiert mich das.
Mhm.
Mich, der ich kein Anfänger bin.
Mhm.
So. Ich möchte mir also gar nicht vorstellen, was das mit jemandem macht, der überhaupt noch keine Ahnung hat. Und jetzt kann man natürlich der Meinung sein, ja, aber gerade weil er keine Ahnung hat, soll er ja erstmal Schreibratgeber lesen. Und das,
mhm,
ist halt auch die Richtung, aus der dieser Tipp kommt.
Mhm.
Aber ich finde das nicht unbedingt zutreffend, weil die Sache ist, Menschen funktionieren nach Narrativen. Das,
mhm,
kann man sich angucken. Das ist in der Historie so. Das ist in der Medizin so. Das ist in der Polizeigeschichte so, das,
mhm,
ist in der Psychologie so. Menschen funktionieren nach Narrativen und versuchen sich ihre Welt durch narrative Strukturen zu erklären.
Mhm.
Und in all diesen Wissensfeldern, die ich gerade genannt habe, ist das schon mal ziemlich schwierig und erzeugt ganz viele verschiedene Probleme.
Mhm.
Weil das nicht immer so mit der Realität übereinstimmt und bla bla bla. Aber der Fakt ist, wenn die Menschheit prinzipiell darauf gepolt ist, sich die Welt narrativ zu erklären, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass jeder von uns instinktiv weiß, wie eine Geschichte zu erzählen ist. Oder zumindest eine dunkle Ahnung davon hat, welche Geschichte er erzählen will. Weil man muss ja auch erstmal, also wenn ich den Plan gefasst habe, ein Buch zu schreiben und nicht ein Buch geschrieben zu haben, was wir schon mal besprochen haben. Es gibt die Leute, die wollen ein Buch schreiben und es gibt die Leute, die wollen ein Buch geschrieben haben, um sich in dem Ruhm zu sonnen, bla. Gehen wir jetzt mal davon aus, du möchtest tatsächlich ein Buch schreiben, weil du eine Geschichte im Kopf hast, die du gerne erzählen möchtest. Dann bin ich davon überzeugt, dass du das erstmal tun solltest, ohne dich zu blockieren, indem du dir denkst, ich muss erstmal eine hier bitte willkürliche Anzahl von Schreibratgebern einfügen lesen, bevor ich anfangen darf. Das ist so ein persönlicher Beef von mir, weil ich habe das ja schon mal erzählt, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war, dass ich mich sehr zugemüllt habe, als ich Anfänger war, mit dem, was ich alles abhaken muss, bevor ich anfangen darf zu schreiben, bevor ich das Gefühl hatte, ich darf mir jetzt die Erlaubnis geben, Worte auf eine Seite zu tun. Und dieser Struggle war völlig unnötig. Und diese ganzen Bremsen und diese ganzen Befürchtungen, die ich mir da selber auferlegt habe, waren total unnötig. Und deswegen macht es mich unfassbar wütend, wenn Leute, die sich herausnehmen, Tipps für Anfänger geben zu wollen, anderen Leuten diesen Struggle auferlegen, obwohl der immer noch nicht nötig wäre.
Ja.
So, das ist jedenfalls mein Grund, warum ich denke, dass das eine ganz beschissene Idee ist. Man kann ganz viele Schreibratgeber und Beatsheets und weiß ich nicht was alles, kann man sich alles in den Kopf tun, wenn man rausfindet, dass so, wie man sich das instinktiv vorgestellt hat, nicht funktioniert. Oder dass Teile nicht funktionieren oder dass man irgendwo feststeckt oder bla. Aber sich den Kopf zuzumüllen, bevor man überhaupt das erste Wort geschrieben hat, oh, das macht mich, da kriege ich Blutdruck. Ich jetzt auch.
Tief einatmen.
Zen.
Kurz halten.
Ja, ja.
Langsam durch die Nase.
Außerdem sollst du ja auch noch was sagen dürfen. Ich möchte nicht die ganze Folge jetzt hier meinen persönlichen persönlichen Flame War austragen.
Mein Grund, warum ich diesen Tipp für durchaus schädlich halte, ist ja, ne, wie du auch sagst, schreib erstmal. Außerdem ist es so, wie vielleicht der eine oder die andere schon bemerkt hat, ist Schreiben komplex. Und da gehören sehr viele Dinge dazu, zur Struktur, zur Charakterentwicklung, zur Szenenentwicklung, zum Formulieren, wie soll ich vorgehen, wie soll ich schreiben, in welchem Genre soll ich schreiben. Das sind also 1 Million Sachen, die selbst jemandem wie Ela und mir, die wir beide schon lange schreiben und beide uns auch mit Schreibgebern auseinandergesetzt haben und mit Absicht Dinge geübt haben beim Schreiben, ja, uns selbst noch schwerfallen und nicht so absolut in Fleisch und Blut übergegangen sind, Dinge, ja. Und dann jemandem, der noch kein Wort geschrieben hat, diesen riesigen Berg an Sachen vorzusetzen und zu sagen, so, darauf musst du jetzt achten. Da gehe ich doch weg und sage, okay, nee, das ist mir zu schwer. Das kann ich nicht. Da ist also diese vielen Millionen Sachen, das ist, und ja, das ist so, als würdest du jemandem, der Medizin studieren möchte, so das gesammelte Curriculum vor die Nase zu schmeißen und zu sagen, so, da jetzt lern mal. Und, ne? Und dann, wenn du das alles verstanden hast, ne, und diese ganzen Spezialitäten und alles, ne, das musst du jetzt alles erstmal können, bevor du irgendwie auch nur darüber nachdenkst. Okay, schlechtes Beispiel, weil die müssen das ja alles lernen, bevor sie anfangen dürfen, Ärzte zu sein. Aber beim, ne, das ist ja ein riesiger Berg und es ist wesentlich sinnvoller, erstmal hinzugehen und zu gucken, was man denn selber erstmal rausfinden kann und sich auch selber erstmal so ein gewisses Selbstbewusstsein zu erarbeiten und so ein Gefühl davon, was für einen richtig ist und was für einen funktioniert und was man überhaupt will.
Und ob einem das überhaupt Spaß macht.
Ob weil ich einem glaube, das überhaupt
ich glaube, wenn du fünf Schreibratgeber gelesen hast, in dem wahrscheinlich 6 verschiedene Meinungen dazu drinstehen, wie das zu
das
funktionieren
kommt
hat,
auch noch.
Dann hast du danach mit Sicherheit keinen Bock drauf.
Das ist ein sehr guter Punkt, weil ne, die einen sagen, schreib immer nur sagte, die anderen sagen, schreib niemals sagte. Und du zu jeder Sache, die du für einen schweren Fehler hältst oder die du für schlecht geschrieben hältst, kommt jemand an und gibt dir das als Tipp. So, und wie sollst du dann als jemand, der noch keine Seite geschrieben hat, entscheiden, was für den funktioniert? Der weiß ja noch nicht mal, dass manche haben ja noch nicht mal das Gefühl, dass sie selbst entscheiden können, was für sie funktioniert. Sondern denken, ich muss so oder so oder so schreiben, sonst ist das nicht gut.
Mhm.
Ne? Und deshalb sage ich auch, Selbstbewusstsein erstmal lernen und Dinge selber rausfinden, Dinge selbst entdecken, selbst verstehen, selbst durchschauen. Weil wenn du dann so einen Schreibratgeber in die Hand nimmst und den durchliest und dir irgendwie bei 40% der Tipps denkst, oh ja, da bin ich schon selber drauf gekommen. Ja, das stimmt. Ah ja, war mir so nicht bewusst, aber das mache ich auch so. Kommst du da mit einer völlig anderen, da kommst du mehr also auf so einer Augenhöhe an diesen Schreibratgeber dran und bist halt auch in der Lage zu sagen so, ja nee, also da, wie soll das denn funktionieren? Weil du halt ne ein bisschen was übers Schreiben schon selber dir beigebracht hast.
Mhm.
Und deshalb ist das mit dem Schreibratgeber, lest die, wenn du das Gefühl hast, so okay, jetzt bin ich so weit gekommen, wie ich alleine und mit meinen Beta-Leserinnen und meinen Kritikpartnerinnen kommen kann. So weit bin ich jetzt gekommen und jetzt möchte ich doch mal wissen, wie machen andere das so und was könnte ich irgendwie zu diesem Problem oder zu dieser Sache, die mir schwer fällt oder zu jener Sache, was möchte ich gerne Input haben? Also so würde ich auf jeden Fall vorgehen, weil das ist Du findest halt auch beim Schreiben, ich meine, ne, es gibt irgendwie, man kann in den USA, kann man Creative Writing studieren. Ich glaube, in Deutschland gibt es jetzt auch irgendwie solche Kurse. Aber so ein Curriculum ist halt nicht in so einem Schreibratgeber drin, sondern da steht drauf so, das musst du tun. Und dann wird dir das in die Hand gedrückt und dann denkst du, ja, okay, das muss ich jetzt alles tun. Und du hast noch nicht deinen ersten Satz formuliert. Das ist einfach der völlige Overkill.
Ja.
Genau.
Sehe ich auch so.
Okay, Frage 2.
Ja, apropos Overkill. Erstmal mit Kurzgeschichten anfangen. Habe ich auch schon dieses Jahr 2-mal gehört.
Mhm.
Ich meine, ich habe da nicht so eine tief verwurzelte Anti-Haltung so wie zu Tipp 1. Weil ja, okay, wenn du Kurzgeschichten schreiben möchtest, dann kannst du das sicherlich tun. Es gibt ja auch genug Leute, die halt meinen, man sollte halt oder man könnte zum Beispiel mit Drehbuchschreiben anfangen, dann wäre es danach einfacher, Romane zu schreiben oder umgekehrt, keine Ahnung. Ich bin da nicht so von überzeugt, weil ich habe ja Kurzgeschichten geschrieben, um wieder reinzukommen.
Mhm.
Also ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen, woher dieser Tipp kommt. Weil natürlich ist es so, wenn, ne, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass mein Mindset, als ich wieder anfangen wollte mit Schreiben, so ungefähr das von einem Anfänger ist. Ich wollte halt gucken, ob ich es noch drauf habe, so ungefähr. Ob das überhaupt noch funktioniert. Und fühlte mich halt erstmal so ein bisschen überwältigt und so ein bisschen zu unsicher, um halt gleich mich wieder in so ein 100.000 Worte Manuskript zu schmeißen, weil kürzer wird es halt nicht, wenn ich was. Und ja, dann kann man natürlich erstmal so Kurzgeschichten machen, so als kleine Fingerübung, auch um halt schneller an dieses Gratifikationsgefühl zu kommen. Du hast was fertig, weil so ein Buchschreiben dauert halt ziemlich lange, so eine Kurzgeschichte. Ich glaube, das Längste, dass ich an der Kurzgeschichte für die Bruchstücke gesessen habe, waren 2-3 Wochen. Weil die sind halt einfach nicht so lang. Die kannst du an einem Nachmittag oder an einem Wochenende kannst du die durchaus runterschreiben und dann kannst du die noch 2-3 Wochen überarbeiten und hier ein bisschen tweaken und da ein bisschen tweaken und dann sind die fertig.
Mhm.
Wenn die kürzer sind, es gibt ja auch sehr, sehr, sehr kurze Kurzgeschichten, dann geht das sogar noch schneller. Das ist natürlich schön. Aber weswegen ich es schwierig finde, sowas Anfängern zu sagen, ist, weil meistens die Leute, die diese Tipps verbreiten, nicht dazu sagen, dass es eine völlig andere Kunstform ist.
Ja.
Und das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist, dass du einen Text aus Worten generierst. Aber dann könntest du auch sagen, schreib doch erstmal eine Einkaufsliste. Da stehen auch Worte drauf. Die geht auch super schnell. Mhm. Und hat ungefähr genau dasselbe mit, na gut, nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Kurzgeschichten sind eine super Fingerübung für viele Dinge, die man nachher übertragen kann. Dialoge, Atmosphäre, so natürlich, aber das ist alles so kondensiert und einen Roman zu entwickeln, braucht so viel andere Dinge noch. Mhm. Oder auch ein Drehbuch zu schreiben, braucht so viel andere Dinge und man muss da halt so anders drüber nachdenken, als wenn man einen Roman schreiben will, dass das eine zu tun, um das andere zu üben, ich weiß es nicht, mir kommt das ein bisschen so vor, als würdest du sagen, ja, mach, fahr doch mal, lern doch erstmal Fahrrad fahren, um dich darauf vorzubereiten, Hochseilartist zu werden. Ich meine, natürlich kannst du beim Fahrradfahren Gleichgewichtssinn lernen und wenn du das schon nicht hinkriegst, dann ist es unwahrscheinlich, dass du jemals Hochseilartist wirst, wie ich zum Beispiel. Mhm. Das ist halt ein anderes Skillset. Trotzdem, dass sich halt nicht wirklich viel überträgt. Also ein bisschen schon, aber zum größten Teil nicht.
Ja, und ich meine, es ist dann zwischendurch mal, ne, es ist hilfreich, sich an vielen unterschiedlichen Textformen zu versuchen. Und erstmal ein paar Kurzgeschichten zu schreiben, um zu gucken, ob einem das Schreiben überhaupt taugt. Auch eine gute Idee. Aber sich dann zu denken, ich habe diese Idee für einen Roman, aber ich kann ja nicht irgendwie jetzt einfach anfangen, einen Roman zu schreiben, ohne irgendwie einen Plan zu haben. Ich muss jetzt erstmal noch irgendwie 20 Kurzgeschichten schreiben und eigentlich willst du diesen Roman schreiben und prügelst dich da irgendwie um Kurzgeschichtenideen und so, während dir eigentlich was völlig anderes auf der Seele brennt, ist auch wieder so dieses, mach erstmal das, bevor du anfangen darfst, das zu tun, was du willst. Wenn Kurzgeschichten das sind, was du willst, super. Bei mir war das so, ich hatte mal eine Geschichte als für irgendwie, da war ich noch in der Grundschule oder sowas, und einen Romananfang, der dann irgendwie ins Nichts gelaufen ist, vor Jahren, bevor ich dann mit meinem jetzt langsam fertig werdenden Roman angefangen habe. Und wenn mir jemand gesagt hätte, du musst jetzt erst Kurzgeschichten schreiben, bevor du das schreiben darfst, hätte ich gesagt so, nö. Fuck you, ich will diesen Roman schreiben. Du kannst mich mal kreuzweise. Und ich habe zwischendrin, während ich diesen Roman geschrieben habe, kamen mir dann immer schon mal so Ideen für Kurzgeschichten und die habe ich dann geschrieben. Und für Fanfiction und so. Wobei, nee, die ersten Fanfictions habe ich geschrieben, da hatte ich meinen Roman schon fertig. Den First Draft. Mhm. Also meine allererste Fanfiction war gleich ein ganzer Roman. Aber das war halt, ja, und dieses du musst erstmal ist, und wer schon mal, also es gibt da dieses Buch, wie heißt das? Muss ich nochmal nachgucken, wie das hieß. Irgendwie bla 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 Necromancer. Und das ist so. Ich glaube, es orientiert sich an Ray Bradbury, habe ich das Gefühl, weil der auch so ein bisschen episodisch irgendwie geschrieben hat. Ich habe jetzt nicht so viel von Ray Bradbury gelesen, aber es erinnert mich irgendwie, war so mein Gedanke, Ray Bradbury, als ich das gelesen habe. Und diese Geschichte ist halt insofern ein Roman, wie auch Moby Dick ein Roman ist, nämlich es fängt so romanmäßig an mit so einer zusammenhängenden Handlung und so, dass das alles irgendwie aufeinander aufbaut und hat am Ende dann auch nochmal so ein bisschen Romancharakter und dazwischen ist irgendwie ganz viele Kurzgeschichten, weil sich so dachte, so ja, okay, nur der Anfang und das Ende, das ist ja zu kurz, da muss jetzt noch irgendwas dazwischen. Ich habe hier diese ganzen Ideen für Kurzgeschichten, knall ich die da nochmal rein. Und das Buch ist gut angekommen, das vielen Leuten gefällt das, aber das ist halt so mein Verdacht, dass der Autor irgendwie erstmal mit Kurzgeschichten angefangen hat und dann dachte, dass ja, ein Roman ist halt nur eine lange Aneinanderreihung von Kurzgeschichten. Und das ja,
ist, solche Romane habe ich auch schon gelesen.
Ja, und das ist halt einfach nicht zwingend der Fall, sondern die allermeisten Romane sind eben nicht Kurzgeschichten und sind eben nicht episodisch und sind eben nicht häppchenweise, sondern sind eine lange Story mit einem überspannenden Bogen, wo du einzelne dicht miteinander verwobene Ereignisse hast, die kausal zusammenhängen und immer wieder Dinge aufgreifen, die früher passiert sind. Das ist also quasi so ein einzelner Teppich und kein Quilt. Das ist nicht gequiltet. Das ist nicht aus vielen kleinen bunten Stoffquadraten zusammengesetzt, sondern das ist ein Webding. Und ja, das ist halt dieses große Ding zu weben, ist halt ein anderer Skill als kleine Sachen zu weben. Und ja, dir wird, ja, wie Ela schon sagte, dir wird gesagt, oh, du willst Hochseilartist werden, dann fangen wir an Fahrradfahren. So, hä? Ne, nicht wirklich.
Ja, wie gesagt, es hat halt ein bisschen Ähnlichkeit, aber ne, und wenn man das eine, wenn man schon rausfindet, okay, auf das eine habe ich keinen Bock, aber das ist halt die Sache, wenn ich feststelle, ich kann schon, also ne, mir fehlt halt schon das Gleichgewichtsgefühl, um Fahrrad fahren zu können, wie das bei mir der Fall ist, dann kann ich mit höchster Sicherheit davon ausgehen, dass ich nie Hochseilartist werde.
So. Andererseits ist es so, wenn du das Gefühl hast, oh, mir fallen aber irgendwie nur Ideen für 3 Kurzgeschichten ein, dann wird mir bestimmt nie genug für einen Roman einfallen, ist es was ganz anderes, Ideen für einzelne und zusammenhängende Kurzgeschichten zu entwickeln und Ideen für einen zusammenhängenden Roman zu entwickeln, wo alles aufeinander aufbaut und alles zusammenhängt. Das ist wesentlich einfacher, als sich hinzusetzen und zu denken, so, jetzt hab mal 20 Ideen, die nichts miteinander zu tun haben, ist was ganz anderes, als hab mal 20 Ideen, die alle auseinander erwachsen.
Ja, also, und das ist halt auch so, ne, nur weil ich halt kein Rennradfahrer werde, weil ich da keinen Bock drauf habe, heißt es nicht, dass ich nicht trotzdem Bock drauf habe, Hochseilartist zu werden. Ja. Also, ne, das ist das, was ich anfangs sagte, weswegen ich halt denke, ja, okay, wenn das für euch irgendwie so klingt, als hättet ihr da Bock drauf, auf jeden Fall. Ich war halt auch so, ich hatte eine Idee für eine Geschichte und das war eine Geschichte, die hätte in keine Kurzgeschichte gepasst. Und wenn man mir jetzt gesagt hätte, du musst aber jetzt erstmal hier willkürliche Anzahl von Kurzgeschichten einfügen, schreiben, bevor du anfangen darfst, dann hätte ich gesagt, fuck you. Einen Scheiß muss ich. Und ja, also wie gesagt, ne, wenn das sich für euch gut anhört, ne, wie gesagt, ich habe das auch mal gemacht, also ich dachte, ja, nö, auf sowas Großes habe ich jetzt gerade keinen Bock, aber so ein paar kleine Sachen fände ich ganz gut. Wenn das gerade passt oder wenn ihr da Bock drauf habt, fein, wenn ihr der Meinung seid, dass das euch was bringt, aber dieses, du kannst dich nicht sofort an ein großes Projekt setzen, ist Bullshit. Du kannst alles, was du willst. Du kannst machen, was du lustig bist. Das hat niemand anderen zu interessieren, was du tust. So.
Genau. Und man kann das Romane schreiben auch durchaus durchs Romane schreiben lernen. Das ist.
Ja.
Ich bin das lebende Beispiel. Also, ne, jetzt vorausgesetzt, dass ich tatsächlich Romane schreiben kann. Das ist ja noch. Ne, müssen andere bewerten. Ich bin schon der Meinung, dass ich das kann. Aber
das ist halt subjektiv. Ne? Wird der erste Draft von dem ersten Roman, den du jemals schreibst, der neue klassische Roman sein? Nein.
Sehr selten.
Ist der erste Draft von dem 12. Roman, den du schreibst, der neue große, perfekte Roman? Nein.
Sehr, sehr selten.
Also von daher, ne? Am Anfang ist alles schwer und man kann nicht davon ausgehen, von Anfang an alles perfekt zu machen, aber sich dann irgendwelche willkürlichen Hürden zu überlegen und dann auf den Placebo-Effekt zu hoffen, aber wenn ich über diese ganzen Hürden gesprungen bin, dann wird es mit Sicherheit perfekt. Das setzt dich auf die Straße zum Versagen, weil was immer du schreibst, es wird nie beim ersten Anfang perfekt sein. Anyway. Genau. Machen wir mal den nächsten Punkt, weil ne, das kommt halt, egal was du tust, es wird nie von Anfang an perfekt sein, kommt da so ein bisschen rein. Ich habe das auch schon mal andersrum gesehen, aber ich habe jetzt mal die krasse Outliner-Position genommen, weil die sehe ich immer noch öfter. Also Penzer oder alles, was sich auf dem Spektrum bewegt, scheinen in der Schreib-Community halt inzwischen eine größere Stimme zu haben. Weil früher hieß es ja oft so, Outliner sind halt die guten Autoren und die machen die guten Bücher und so. Aber das scheint sich zu ändern. Aber ich sehe es trotzdem immer noch Leuten, Anfängern sagen. Und es macht mich rammdösig. Du musst erstmal alles über deine Geschichte wissen. Alles über die Welt wissen, alles über die Charaktere wissen und erst dann darfst du anfangen. Und da kommt das schon wieder. Erst dann darfst du anfangen. Mhm. Und lasst es euch gesagt sein, ich habe das versucht. Ich habe das geglaubt. Als ich noch klein und dumm war, habe ich das geglaubt, dass ich erst alles über meine Geschichte wissen muss, bevor ich anfangen darf.
Resultierte in einem Ordner mit Seiten und Seiten und Seiten, in denen jede einzelne Szene ausgeplant war.
Ja, richtig. Und was ist daraus geworden? Als ich dann irgendwann fertig war, habe ich die Hälfte umgeworfen und doch nochmal anders gemacht. Mhm. Weil du kannst von Anfang an nicht alles wissen, was du in diesem ganzen Schaffensprozess, also das heißt, du kannst es nicht wissen. Es mag mit Sicherheit irgendwelche krassen Outliner geben, die halt einmal ihr Outline machen und dann nie wieder davon abweichen.
Also die Outliner, von denen ich bisher gehört habe, weil ich mir das auch so dachte, so wie soll das denn gehen, haben halt auch gemeint, so ja, du outlinest und dann schreibst du und dann ändern sich die Dinge und dann änderst du dein Outline und dann schreibst du nochmal und dann ändert sich wieder was und dann änderst du dein Outline wieder. Also das, weil es geht halt einfach nicht, weil in der Interaktion passieren Dinge. Das ist so, als es gibt beim Schreiben gibt es keinen Laplace'schen Dämon. Also dieses, wenn du alles über die Welt weißt und über die Charaktere, dann kannst du exakt genau vorhersagen, was du willst. Das ist wie dieser laplacische Dämon aus der Philosophie, der sagt, wenn du die Position und den energetischen Zustand jedes einzelnen Teilchens zu einem beliebigen Zeitpunkt der Existenz des Universums weißt, dann kannst du daraus alles weitere, was jemals in diesem Universum passieren wird, vorhersagen. Bullshit. Weil, Quantenphysik und dieses ganze Zeug, das sich eben nicht vorhersagen lässt. Und so ist das halt auch bei Geschichten. Und du kannst eben nicht zum laplacischen Dämon werden und erwarten, diese völlige Durchsicht zu haben, bevor du anfängst. Und selbst wenn du denkst, du kennst die Leute und weißt, was passiert. Und ich sage das jetzt als jemand, der sich seit 10 Jahren mit diesen Charakteren beschäftigt. Ich kenne die wunderbar, wirklich in- und auswendig im Schlaf. Und die machen trotzdem noch regelmäßig Dinge, mit denen ich nicht gerechnet hätte, die ich nicht erwartet hätte und die mich irgendwie so überraschen. Ja? Und das ist halt, das ist so, als würdest du sagen, du musst dir die Geschichte erstmal komplett Wort für Wort, Satz für Satz im Detail ausdenken, bis von Anfang bis Ende, als hättest du die schon geschrieben und dann tippst du das nur noch runter. Das würde vielleicht funktionieren. Aber
wenn du eine sehr große Memory Capacity hast, ich hätte das nicht.
Und exakt, ja, und wie das so ist, man schreibt dann irgendwie die ersten 5 Kapitel und dann liest man nochmal drüber und sieht, oh, was habe ich denn hier am Anfang gemacht? Das hatte ich ja völlig vergessen. Das muss ich ja hinten wieder aufnehmen. Also das funktioniert nicht. Man hat, wenn man jetzt kein Hardcore-Panzer ist, aber auch Panzer haben im Allgemeinen so eine grobe Vorstellung davon, was passieren wird und in welche Richtung sie wollen. Aber es braucht schon einfach so eine gewisse kritische Masse. Darüber haben wir, war das in der vorletzten Folge oder so, als wir über vom Outline zum fertigen Buch gesprochen haben. Wann fängst du an zu schreiben? Es gibt so einen gefühlten Punkt, wo man so die kritische Masse hat, dass man denkt so, okay, jetzt kann ich anfangen. Und das ist für jede Schriftstellerin und zum Teil auch für jedes Projekt unterschiedlich. Ja. Und sich da zu sagen, ich muss erst dieses Extrem des Outlinings machen, stimmt halt nicht. Also kürzlich hörte ich erst ein Video von Shailene Bishop, sie sich über ihren neuesten Roman so ein bisschen verbal ergoss und meinte, das ist das erste Buch, das ich jemals gepenst habe und es hat so viel Spaß gemacht. Es war so toll. Also sie hatte dann so ein richtiges Erweckungserlebnis mit dieser Arbeitsweise, weil sie halt vorher sehr viel geplant hat und eben auch dachte, dass sie das Planen braucht und hat es aber bei dem Roman mal ausprobiert und hat festgestellt, das funktioniert. Vielleicht funktioniert es beim nächsten Buch wieder nicht so, aber ja, da hat es funktioniert. Ja. Und sich so festzulegen auf eine Methode ist einfach, vor allem wenn man gerade erst anfängt und das ist das erste Buch. Und,
ja, es schürt halt Unsicherheit und das ist halt genau, und es schürt halt Zweifel. Und das Einzige, was du nicht brauchen kannst, wenn du noch kein Wort geschrieben hast, ist dann schon mit dem Selbstzweifel anzufangen. Mhm.
Dafür wirst du so viel Zeit haben. Dafür wirst du noch
früh genug. Man muss es nicht von Anfang an lancieren. Das ist halt genauso wie mit den Schreibratgebern. Wenn ich mir zu viel Zeugs in den Kopf tue, zu Charakterentwicklung, zu Worldbuilding, zu Beatsheets, was meine Geschichte alles erfüllen muss und was ich alles planen muss, bevor ich loslegen darf, selbst mir passiert das dann, dass ich denke, und ich habe ein Outline und ich habe schon angefangen. Ich bin jetzt bei Kapitel 8 von 20 oder so. Also ne, so auf dem guten Weg dahin, dass das Ding halb fertig ist. Und selbst ich erwische mich dabei, wenn ich irgendwelche Authortube-Videos gucke, wo es um irgendwelche Beatsheets geht und die Leute sagen so, ah ja, hier, Dark Night of the Soul habe ich nicht wirklich. Und dann geht das sofort im Kopf los. Ist, oh nee, das habe ich in meiner Geschichte auch nicht. Wie kann ich das denn jetzt, muss ich das denn jetzt nicht einbauen? Oh Gott, ich muss mir mein Outline nochmal angucken. Oh Gott, und das wird alles, ne? Und ich weiß das inzwischen, dass das so funktioniert. Und ich kann dann diese Gedanken unterbrechen und mir denken so, weißt du was? Über diese Brücke gehen wir, wenn wir da sind. Ne, so Neil Gaiman sagt, ne, so der zweite Draft, also die Überarbeitung ist dazu da, so zu tun, als hättest du von Anfang an gewusst, was du willst. Ne, also du kannst, egal was es ist, egal ob es Worldbuilding ist oder Character Arcs oder sonst irgendwas, du kannst das im Nachhinein in der Überarbeitung noch einflechten. Du musst das nicht von Anfang an alles auf dem Schirm haben, weil das ist auch einfach sehr viel. Was man dann alles gleichzeitig auf dem Schirm haben muss. Und Worldbuilding auch, ne, so für die Peeps, die halt irgendwie auch so Fantasy-Sci-Fi machen wollen. Es gibt, glaube ich, keine, also im Outlining geht das auch, aber ich glaube, Worldbuilding ist so das Ding, was du so lange und so oft und in solchem Detailreichtum betreiben kannst, dass du nie anfangen wirst, dein Buch zu schreiben. Weil du wirst immer noch irgendwas finden, was du nicht weißt. Wir hatten da jetzt im Forum eine Diskussion, wie man halt Worldbuilding angeht. Ich bin da in einer Schreibgruppe, wo halt Fantasy-Leute sind und die haben sich über Worldbuilding unterhalten. So. Und ich dann gesagt habe, so, ich habe eigentlich immer nur dann Worldbuilding betrieben, wenn ich es gerade brauchte. Meine Geschichte war so, ich wusste am Anfang, wer sind meine Charaktere. Ja klar, welche Rassen gibt es ungefähr, was für ne, spielt meine Geschichte jetzt in einem Schloss oder in einem Wald oder in einem Dorf. Das ist vielleicht schon irgendwie wichtig, das zu wissen. Aber viele Dinge habe ich mir erst dann überlegt, als ich sie brauchte. So, mein Hauptcharakter ist halt eine Priesterin im ersten Buch. Und die ist Novizin am Anfang der Geschichte. Das heißt, an irgendeinem Punkt musste ich mir überlegen, okay, aber wie funktioniert denn diese Tempelhierarchie? Was für Prüfungen legen die denn ab? Wie ist denn so der Weg? Schüler, Novize, Priesterin, was müssen die denn alles dafür machen, damit das halt in sich stimmig ist und vor allen Dingen halt auch, damit ich mir nicht selbst widerspreche an irgendeinem Punkt. Vorher brauchte ich das aber nicht. Und wenn jetzt zufällig keiner meiner Charaktere ein Priester gewesen wäre, dann hätten diese Leute auch einfach in dieser Welt existieren können, ohne dass wir genau erfahren müssen, wie die Hierarchie bei denen aussieht. Weil das führt halt auch zu Infodump. Und dann habe ich das einfach mal so frisch, fromm, fröhlich, frei. Und dann kam halt ein anderes Mädel dazu und meinte, nee, das funktioniert für sie nicht. Sie muss ganz detailliert wissen, wie die Geschichte der Kontinente ist und so, weil die Zeit formt ja die Menschen. Wo ich mir dachte, ja, okay. Kannst du so sehen? Natürlich formt die Geschichte von Dingen, formt auch Kulturen und so. Na klar, das ist definitiv der Fall. Würde ich halt mit zwei Vorsichtsmaßnahmen versehen. Nämlich zum einen, je mehr du ausformulierst, desto mehr musst du dich immer wieder daran erinnern, dass das nicht alles in deiner Geschichte landen darf. wenn es nichts damit zu tun hat. Weil je mehr du recherchierst und je mehr tolle Ideen du hast zu deinem Worldbuilding, desto größer wird die Versuchung, das alles irgendwo unterbringen zu wollen.
Ja, the killing of darlings.
Na, da könnt ihr nochmal zurückzirkeln zu der Folge zum Informationsmanagement. Und zum Zweiten, genau dieser Punkt. Du kannst dich in deinem Worldbuilding so verzetteln, dass du nie anfangen wirst, diese Geschichte zu schreiben.
Ja, und es ist ja auch so, wenn die Zeit die Menschen formt, dann siehst du, wie die Menschen in dieser Geschichte so sind und kannst dir dann überlegen, okay, wie hat die Zeit sie denn dazu geformt, wenn dann der Zeitpunkt kommt, darüber nachzudenken, wie das so ist, ja, und Hintergrundgeschichte einzubauen. Und ich meine, ich plane, ne, so mein Gehirn arbeitet recht enthusiastisch immer wieder mal an meiner Lovecraft-Fanfiction. Und das ist das erste Mal, dass ich so wirklich Worldbuilding betreiben muss. Ich meine, in meiner Sci-Fi ist das auch so ein bisschen, aber das ist halt begrenzter, weil ich da, ja, Sci-Fi habe ich sehr viel gesehen und so, aber um diese Lovecraft-Sache hinzubiegen, ich recherchiere jetzt gerade auch so ein bisschen Lovecraftsche Kosmologie und so, aber es gibt da schon so einige Dinge, von denen ich das Gefühl habe, das möchte ich erstmal wissen, bevor ich losschreibe. Ich möchte erstmal so eine Vorstellung von dieser Welt haben und wie ich gewisse Probleme löse. Aber das ist halt so mein persönliches Bedürfnis und das ist so mein Gefühl, dass ich jetzt noch nicht die kritische Masse an Worldbuilding erreicht habe, damit mir wohl dabei ist, zu schreiben. Aber ich würde jetzt nicht anderen Leuten vorschreiben, dass sie so arbeiten müssen. Erst recht nicht, wenn sie irgendwie Panzer sind und sagen, Panzen funktioniert für mich und ich habe schon 5 Fantasy-Romane mit ausführlichen Welten gepanzt und mit coolem Magiesystem und allem. Warum willst du mir jetzt, ja, also wir sehen exemplarisch an sehr erfolgreichen Autorinnen und Autoren, dass man das auch anders machen kann. Und wenn das für dich funktioniert, wunderbar. Ich verstehe halt einfach Leute nicht, die sagen, ja, du musst das so machen und dann guckt man sich irgendwie Interviews mit erfolgreichen Autorinnen und Autoren an und die haben so unterschiedliche Arbeitsweisen, unterschiedliche Routinen, unterschiedliche Bedürfnisse, dass wie weit hat sich jemand, der so einen dogmatischen Tipp gibt, tatsächlich mit der Welt da draußen beschäftigt? Das ist doch, das kann doch eigentlich nur so ein von mir selbst auf andere schließen sein. Weil okay, für dich war das so und du denkst, dass das so funktionieren muss. Und dann gibt es irgendwie diese 5 Bestseller-Leute, die sagen so, ja, nee, mache ich aber ganz anders.
ja. Ne? Ja, wie gesagt, es ist halt auch so, wenn du der Meinung bist, du möchtest dein Hard-Sci-Fi-Dings pensen, dann hat dir niemand zu sagen, dass du das nicht kannst.
Im Zweifelsfall stellst du da halt fest, okay, das funktioniert nicht, muss ich vielleicht doch ein bisschen planen, aber wer hat denn dabei Schaden genommen? Wem hat denn das geschadet, wenn du erstmal in deinem Kämmerchen sitzt und das ausprobierst und dann feststellst, nee, so funktioniert das nicht?
Ja, genau. Und eventuell hast du ja irgendwann eine Rohfassung geschrieben und stellst dann fest, so, nee, das Worldbuilding ist aber doch nicht so ganz stringent und dann gehst du halt zurück und fixst das.
Genau.
Fix dein Editing. Dafür ist das da.
Fick dein Editing.
Ja, genau. Fix it later.
Genau. aber wenn du halt so mit der Vorstellung im Kopf rangehst, das muss aber so oder so oder so und dann stellst du fest, es funktioniert nicht für dich und dann fängst du doch an dir zu zweifeln und denkst, das muss aber so funktionieren, dass das für mich nicht funktioniert, heißt, dass ich nicht schreiben kann. Und da haben wir irgendwie zusätzliche halt so Selbstzweifel, so die niemand brauchen kann.
Die Abkürzung zum Selbstzweifel und das braucht keiner.
Genau, die kommen von ganz allein.
Das braucht man sich vorher alles überhaupt nicht geben. Bei mir ist das zum Beispiel auch Character Arcs. Ich bin völlig davon überzeugt und ich bin mir bewusst darüber, dass in meiner Rohfassung meine Character Arcs teilweise all over the place sind. So, das liegt zum einen liegt das daran, dass man die Leute erstmal kennenlernen muss und erstmal gucken muss, wer sind die denn überhaupt? Was wollen die denn? Ich habe jetzt letztens irgendwie ein Authortube-Video gesehen von einem Mädel, die normalerweise auch Panzer ist und jetzt krampfhaft schon seit Monaten versucht, ihren Thriller zu outlinen. Und die halt immer noch nicht fertig ist, weil sie immer noch nicht weiß, was ihre Charaktere wollen und was ihr Ziel ist. Also ne, dieses Need versus Want.
Mhm.
Ja, und ich die ganze Zeit vor diesem Video saß und mir gedacht habe, so Kind, schreib doch einfach erstmal.
Mhm.
Schreib doch einfach erstmal. Wenn du die Charaktere erstmal eine ganze Weile ne, auf der Seite hast irgendwas machen lassen, dann ergibt sich wahrscheinlich, was sie wollen und was sie brauchen.
Ja,
und wenn das... Wenn das nicht
ja.
im Konflikt miteinander steht, dann ist das auch nicht so schlimm, weil nicht jede einzelne Geschichte muss so funktionieren, dass der einzig mögliche Character-Arc, den deine Charaktere haben können, der Konflikt dazwischen ist, was sie wollen und was sie brauchen. Manchmal
genau.
brauchen tatsächlich Leute genau das, was sie wollen.
Mhm.
Das ist okay.
Genau. Und es ist auch so, da habe ich auch noch drüber erzählt, dass als wir über Message und Theme gesprochen haben, ist das und über, was war das andere? Nee, das war Show versus Tell. Okay, Message und Theme gesprochen haben, also dass ich im Nachhinein auf meine Geschichte geguckt habe und festgestellt habe, oh, das ist also das Thema. Aha, und das ist, ja, also ja. viele Sachen, die sind dann einfach drin und die entdeckt man in der Geschichte. Und das ist ja auch, dass die Charaktere erst dann wirklich lebendig werden. Ich meine, du hast sie im Kopf, du hast diese Szenen durchgespielt und das ist so, lebt so ein Stück weit, aber wirklich, wirklich lebendig und in Anführungszeichen real werden die erst auf der Seite, wenn du es hingeschrieben hast, in den Computer getippt hast. Und erst dann kannst du wirklich sehen, was sie jetzt letztendlich tun werden. Weil manchmal ist irgendwie, kommt eine Formulierung und die kippt alles in eine völlig andere Richtung, die aber die einzig funktionierende Richtung ist, wo man dann so diesen Aha-Moment hat, so, ach, so ist das. Und solche Sachen kann man, na, ja, also manche Sachen kann man nicht im Vorhinein wissen. Und
das ist doch auch das Schöne daran. Ich
ja.
finde das so ein bisschen, wie gesagt, ich saß halt vor diesem Video und ich wollte dieses arme Mädel einfach nur in den Arm nehmen und sagen, du darfst das jetzt einfach schreiben. Du musst mhm. dich nicht weiter damit quälen, dass das mit dem Outlining nicht funktioniert. Ich meine, ich war natürlich nicht in der Lage dazu. Ich hätte jetzt einen Kommentar schreiben können, aber ich dann auch wieder nicht, weil ich dann dachte so, naja, vielleicht kommt sie irgendwann selber drauf. Es tat mir so furchtbar leid, weil ich mhm. dann dachte, das ist das Produkt dieser, das muss so und so laufen, Geschichte. So als gäbe es denn die eine Art und Weise, wie man Geschichten schreibt. Also die eine Lösung für jedes Problem.
Mhm.
Und dazu hat Shailene Bishop auch ein Video gemacht, was wir vielleicht auch verlinken sollten. Es gibt nicht das eine Problem. Wenn du der Meinung bist, dass du seit Monaten daran rumkrebst, dass du nur deswegen nicht anfängst, deine Geschichte zu schreiben, weil es komischerweise so ist, dass deine Charaktere genau das zu brauchen scheinen, was sie auch wollen, und das darf nicht sein, weil das muss ja im Konflikt zueinander sein, dann ist das Bullshit.
Ja.
Wenn deine Geschichte trotzdem funktioniert, dann schreib sie erstmal. Ich bin fast davon überzeugt, dass du am Ende, wenn du am Ende angekommen bist und deine Charaktere kennengelernt hast über 100, 200, 300, wie auch immer viele Seiten, dass dir dann vielleicht doch einfällt, ach so, ja, also so wie sie das jetzt genau wollten, brauchten sie das dann doch nicht.
Mhm.
So, ne? Oder vielleicht auch nicht, selbst wenn nicht, wäre es auch okay. Aber viele Dinge ergeben sich halt auch erst, wenn man es macht. Und das ist doch auch das Schöne daran.
Ja, Schreiben hat...
Man sollte sich doch nicht den ganzen Spaß schon nehmen im Vorhinein.
Schreiben hat immer, immer ein entdeckendes Moment. Immer. Egal, was du tust. Es ist immer ein entdeckendes Moment dabei, wenn die Worte auf die Seite kommen. Spätestens
ja,
dann kommt
das ist
es wieder.
Schön.
Ich meine, Planen ist ja auch das völlige Entdecken. Wir hatten das ja, Pantsing versus Planning, dass es eigentlich beides das Gleiche ist und man nicht pantsen kann, ohne zu planen und nicht planen kann, ohne zu pantsen.
Ja.
Und
wir sind alle irgendwo ja. auf diesem Spektrum.
Genau.
Aber ja, wie gesagt, ich fand das halt sehr traurig zu denken, man muss jetzt unbedingt diesen Konflikt im Vorhinein entwickeln, obwohl man überhaupt keine Idee dazu hat. Weil ich dachte, wenn du keine Idee dazu hast, dann gibt deine Geschichte das vielleicht nicht her, aber dann daraus abzuleiten, dass deine Geschichte, weil sie nicht in dieses Schema F passt, prinzipiell keine Daseinsberechtigung hat und du nicht anfangen darfst, sie zu schreiben, ist das Schlimmste, was daraus resultieren kann. Also von daher, und wenn das halt Leute sind, die auch nicht erst seit gestern schreiben, sondern die tatsächlich Authortube-Channel haben und so, und selbst die in diese Denkfallen hineinfallen, dann finde ich es ganz furchtbar, Anfängern sowas zu sagen. Ja. Wie gesagt, der Selbstzweifel kommt von ganz allein. Ihr könnt einfach erstmal anfangen und dann gucken.
Genau. Bloß kein Feedback, während du noch schreibst.
Ja, das bloß kein Feedback, während du noch schreibst, das habe ich tatsächlich gestern oder vorgestern erst noch in einem Authortube-Video gesehen und mir gedacht, okay. Weil das war halt so in so einem Dinge, die Menschen über das Schreiben oder über das Drafting, da ging es halt tatsächlich um Schreiben in Richtung Drafting, falsch verstehen. Und die Misconception war angeblich, dass man Feedback bekommen kann, während man noch schreibt.
Und das war eine Misconception, weil?
Ja, das habe ich mir auch gedacht, weil ich dachte so, hä? Wieso? Was ist das Problem? So, ja, nee, man kann ja nicht, während man noch schreibt, irgendwie schon Beta-Leser haben oder auf Feedback warten oder so, weil dann verliert man ja Momentum und dann hat man ja keinen Bock mehr, das fertig zu machen und überhaupt. Wo ich mir dachte, also Mann im Sinne von du. Weil das ist ja nun so frech von sich auf andere geschlossen, dass es schon schlimmer fast nicht mehr geht. Weil ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit. Zum einen, während ich auf Alpha-Feedback warte, warte ich nicht. Sondern schreibe einfach schon mal weiter. Weil während meine Alpha-Leserin meine ersten, weiß ich nicht, 3, 4, wie auch immer viele Kapitel liest, muss ich ja nicht darauf warten, Kapitel 6 zu schreiben. Warum sollte ich das tun? Zum anderen, Feedback erst, wenn ich den ganzen Sermon fertig geschrieben habe, würde bedeuten, ich bekomme Feedback alle 4 Jahre oder so, weil ich schreibe sehr langsam und meine Bücher sind sehr lang. Was bringt es mir denn aber, wenn ich 4 Jahre damit verbringe, eine Geschichte zu schreiben und dann erst Feedback zu bekommen und das Feedback besteht dann darin, ja, nee, also so sorry, aber spätestens ab der 50%-Marke macht das alles keinen Sinn mehr. Ich finde irgendwie, du solltest im ersten Kapitel oder im zweiten Kapitel diese und jene wichtige Stellschraube umstellen und dann wäre das alles viel logischer und dann muss ich die Hälfte davon nochmal schreiben oder wie? Ich meine, ja, Fenster machen das so, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Wenn ihr das so machen wollt, fein, macht das so. Aber es als Misconception hinzustellen, dass man Feedback bekommen kann, während man noch schreibt, weil es schier unmöglich ist, fand ich jetzt so ein bisschen beleidigend, ehrlich gesagt. Weil ich weißt du, es gibt vielleicht auch diejenigen unter uns, die es einfach von vornherein sehr demotivierend finden, mit dem Feedback bis zum Ende zu warten, nur um dann festzustellen, dass sie den halben Scheiß mal neu schreiben müssen, weil er nicht funktioniert. Beziehungsweise sich dann vielleicht irgendwie innerlich weigern, den halben Scheiß nochmal neu zu schreiben, obwohl er dann besser funktionieren würde, weil Kill Your Darlings und jetzt hat man sich ja die ganze Arbeit gemacht und jada, jada, jada. Ne? Ja, ich habe schon viele Bücher gelesen, bei denen ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass die sehr viel besser gewesen wären, wenn der Autor zwischendurch Feedback eingeholt hätte und sich einfach mal getraut hätte, den ganzen Scheiß vom Midpoint an nochmal neu aufzuziehen. Schwarm.
Ich meine, das ist ja bei mir so, das Gleiche gibt es ja auch für nicht überarbeiten, während du schreibst, was für mich null funktionieren würde. Ich kann so nicht arbeiten. Und es ist auch einfach so, dass während ich schreibe, kommen, ne, da sind Probleme und Probleme, die kriege ich gelöst. Und dann sind Probleme, ich meine, das weiß ich jetzt aus Erfahrung, die ich entweder nicht gelöst kriege, weshalb ich dann mit meiner Kritikpartnerin Ela, hallo Ela, darüber rede. Und es gibt Probleme, von denen ich weiß, dass ich nicht weiß, dass sie da sind, weil ich nicht in der Lage bin, sie zu erkennen, weil ich die Autorin bin und so da drin stecke und es nicht geht. Und ich brauche dann einfach Feedback, das mir diese Probleme löst, weil wenn diese Probleme da sind, hindert mich das beim Schreiben. Und ich kann sie aber alleine nicht lösen. Und ich kann aber auch nicht weiterschreiben, wenn diese Probleme nicht gelöst sind. Das heißt, ich muss das jemandem geben, der da drauf guckt und mir sagt, oh, da ist das Problem. Und dann sage ich, oh, und dann löse ich das und dann kann ich weiterschreiben. Und das sind halt einfach auch Fragen, die mir so kommen, während ich schreibe. dazu, funktioniert das nicht, wie ist das so, wirkt das so, wie ich mir das vorstelle? Und dann muss halt jemand drauf gucken. Und nur dann kann ich meine Charaktere irgendwie bewusster schreiben und meine Atmosphäre bewusster machen, wenn mir jemand Feedback dazu gibt, ob das für sie funktioniert oder nicht. Ja,
das. Ja, vor allen Dingen ist es halt auch so. Es ist halt auch vor allen Dingen so, es ist ja nicht so, als würde es zwangsläufig, also ich fand halt an diesem Staple mehrere Sachen problematisch. Zum einen ist es nicht zwangsläufig so, dass wenn ich jemand anderem was zu lesen gebe, dass ich dann währenddessen quasi meine Däumchen drehen muss und nicht machen darf. Wenn das Ding fertig ist und du wartest auf Feedback, dann ist das so. Mhm. Wenn du noch schreibst, ist es halt so ein, es ist halt so ein Extrapolieren der Situation. So, als müsstest du dich so verhalten, als wäre deine Rohfassung schon fertig, obwohl sie erst zur Hälfte fertig ist. Also da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, jemand spricht von was, das er noch nie selber ausprobiert hat und von dem er auch keine Ahnung hat, sondern einfach für sich beschlossen hat, dass das für ihn nicht funktioniert, beziehungsweise für sie in diesem Moment, das ist ja auch in Ordnung. Aber dann so, warum sollte ich warten müssen, mein nächstes Kapitel zu schreiben, während ich, also es kann natürlich immer sein, wenn ich halt wirklich ein tiefgreifendes Problem habe. Und mir denke, okay, ohne dass ich jetzt das Problem gelöst bekomme, ohne dass ich jetzt Feedback zu diesem Problem bekomme, kann ich nicht weitermachen. Das kann natürlich sein. Dann muss man halt Glück haben, dass man einen verständnisvollen Beta- oder Alpha-Leser hat, der dann sagt, so ja, okay, dann sag mir ganz genau, wo das Problem ist und dann gucke ich mir diese zwei Kapitel irgendwie morgen an und dann reden wir da übermorgen drüber und dann kannst du weiterarbeiten. Normalerweise ist es aber so, dass es erstmal ja so um größere Zusammenhänge geht, weil das Ding ist ja noch nicht fertig, aber trotzdem kann man durch Feedback schon mal rausfinden, ob es völlig sinnfrei ist oder ob man irgendwie einen völlig logischen Fehler übersehen hat oder irgendwie so ein Plothole, das man selber nicht bemerkt hat oder sonst irgendwas. Also zum einen, du musst nicht warten, zwangsläufig. Zum anderen, diese unhinterfragte Annahme, dass wenn ich mal 2 Wochen oder 3 Wochen oder sogar 4 Wochen nicht an meinem Manuskript arbeiten kann, weil ich gerade auf Feedback warte, dass dann das Projekt damit zum Scheitern verurteilt ist, dass ich dann keinen Bock mehr auf das Ding habe und dass ich das denn deswegen nicht mehr weiterschreibe.
Ich meine, ich kenne schon auch das Gefühl, dass das dann irgendwie, ne, weil man gerade keinen Bock mehr hat. Aber das bedeutet ja nicht, dass du keinen Bock mehr hast, weil du jetzt so lange aufs Feedback warten musstest, sondern das heißt, dass du keinen Bock mehr hast, dass du dann da nie wieder rauskommst aus diesem keinen Bock-Gefühl. Ich habe ein Video dazu gemacht, wie man wieder sich in sein Projekt verliebt, wenn man irgendwie aus welchen Gründen auch immer länger raus war. Und das ist halt einfach eine Phase in diesem Schaffensprozess, aus der man aber wieder rauskommen kann mit verschiedenen Taktiken und verschiedenen Vorgehensweisen. Und ja, wenn du dich dann hinsetzt und dann nach 4 Wochen Pause dein Projekt nochmal drüber liest und dir denkst so, boah, warum hast du es dann überhaupt angefangen?
Ja, keine Ahnung. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war so sehr, sehr, sehr speziell von sich auf andere geschlossen. Und klar, wenn man halt befürchtet, dass das so ist, wenn euer Gehirn so getaktet ist, dass ihr jeden Tag irgendwie schreiben müsst oder nicht länger als einen Monat irgendwie raus sein dürft und ansonsten ist das ganze Projekt zum Scheitern verurteilt, hoffe ich, dass ihr nie wirklich krank werdet, weil ich hatte über Silvester und Januar 6 Wochen Pause, weil mein Gehirn einfach mit Grippe beschäftigt war und sich nicht mit meinem Projekt beschäftigen konnte. Und ja, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass das die letzte Grippe in meinem Leben war. Von daher passiert das schon mal, ne? Also ich weiß nicht, wenn das immer so einfach wäre, so ich muss halt nur irgendwie einen Monat nicht dran arbeiten und dann komme ich auch nie wieder rein und dann gibt es keine Möglichkeit, das noch irgendwie zu retten, dann gäbe es, glaube ich, eine ganze Menge aufgegebener Buchprojekte mehr auf diesem Planeten. Aber die meisten Leute, oder behaupte ich jetzt einfach mal, also die meisten Leute, die ich kenne, haben zwar auch so einen Punkt, an dem sie sagen, so ja, okay, wenn ich länger als x Wochen, Tage, wie auch immer, nicht an meinem Manuskript arbeite, dann brauche ich erstmal eine gewisse Zeit, um wieder reinzukommen, oder dann wird es schwerer, wieder reinzukommen, oder dann muss ich willentliche Anstrengungen unternehmen, um wieder reinzukommen. Aber ich habe noch nie, also meine anekdotische Evidenz jetzt, ne, ich habe noch nie von jemandem, der auch schreibt, gehört, ja, nee, also wenn ich einen Monat nicht schreiben kann, dann muss ich das Ding in die Tonne treten und was Neues anfangen, weil dann ist das tot. Es kam mir sehr merkwürdig vor. Und ja, wie gesagt, in dieser Vehemenz zu behaupten, dass es ein Missverständnis ist, dass man Feedback bekommen kann, während man noch schreibt, fand ich das frech und nicht zutreffend. Und ich fühlte mich so ein bisschen, zu Unrecht verurteilt, weil ich finde, Feedback zu bekommen, während ich noch schreibe, ist meine große Motivationsschraube. Ich freue mich auf Beta-Feedback, weil ich dann schon weiß, okay, bis hierher, bis dahin, wo diese Geschichte jetzt gediehen ist, funktioniert noch nicht alles, aber zumindest so ein paar Sachen funktionieren schon mal, weil ich meine, gut, vielleicht habe ich auch das Privileg, dass ich noch nie irgendwie Alpha- oder Beta-Feedback gekriegt habe, in dem Sinne, dass gesagt wurde, so, das ist alles Kacke, am besten fasst du nie wieder eine Tastatur an. So sollte aber auch Alpha- und Beta-Feedback im besten Fall nicht funktionieren. Von daher, du wirst immer irgendwas finden mit den Leuten, die dir Feedback geben, das funktioniert. Und das ist für mich persönlich, ist das so ein Motivationsschub. Deswegen freue ich mich immer auf Feedback, weil was noch nicht funktioniert, da freue ich mich darauf, das besser zu machen.
Ja.
Und was schon funktioniert, da freue ich mich darüber, dass es funktioniert. Und genau, wenn ich das irgendwie immer erst so in 4 Jahresabständen haben dürfte, bis ich dann mal wieder das nächste Epos fertig geschrieben habe, ach, also das wäre für mich eine viel größere Motivationsbremse, als tatsächlich mal ab und zu ein paar Tage auf Feedback warten zu müssen.
Es ist ja auch immer inspirierend oder sehr oft inspirierend, Feedback zu kriegen.
Ja. Andere Leute verstehen andere Dinge oder sehen andere Dinge oder sagen andere Dinge, mit denen man vielleicht selber gar nicht gerechnet hat. Und das ist total toll. Ich finde das total toll.
Feedback ist so, also ne, destruktives Feedback natürlich nicht, aber konstruktives Feedback und Feedback von Leuten, die tatsächlich die Geschichte mögen, so alles in allem, und die Spaß daran haben, ist so bereichernd, auch für die Geschichte, weil du nimmst eigentlich immer was mit, und sei es nur eine etwas veränderte Perspektive auf die Dinge, die du geschrieben hast, und bessere Einsicht da rein, wie das so ungefähr alles wirken kann. Und damit kannst du dann ja auch im weiteren Schreibprozess spielen. Und es ist, ich habe das Gefühl, so eine Sache, die man, also ne, bei Kurzgeschichten okay, aber so eine lange Sache, die man schreibt und niemals jemandem zeigt, zwischendurch ist okay, wenn man total runterpenst und so und sich super happy fühlt, aber in meiner Vorstellung ist das irgendwie so ein bisschen so ein Ödland immer, weil eben der Regen des Feedback fehlt, so, der das alles nochmal wieder sprießen lässt, so.
Ja. Wenn man halt so ein ganz hardcore Fast-Drafter ist, der halt nicht überarbeiten kann, während er schreibt, der kann dann natürlich auch kein Feedback kriegen, während er schreibt, von mir aus. Dann muss man das runterreißen und sich im Zweifelsfall damit abfinden, dass man den ganzen Scheiß nochmal irgendwie zur Hälfte neu schreiben muss.
Ja, wobei Fast-Drafting und Zero-Drafting und so, habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch nochmal eine ganz eigene Kunstform. Weil
ja,
es da,
das mag ja sein.
Ne, das ist, also dagegen ist selbst das meist, die Alpha vieler Leute ist noch ausgereifter als so ein Zero Draft oder so ein Fast Draft. Und zu sagen, während ich das irgendwie in einem Monat in die Tasten hacke und mir über die Geschichte klar werde, will ich kein Feedback kriegen, kann ich nachvollziehen. Aber wenn man so arbeitet, dass man versucht, vollständige Szenen schon mal zu schreiben, dann brauchst du einfach Feedback. Und das ist halt auch, Feedback holen sich halt auch die Fast Drafter und Zero Drafter und so, wenn sie dann ihren First Draft fertig haben. So, spätestens.
Ja. Ja, wie gesagt, ne, also wenn man halt tatsächlich der Meinung ist, so, okay, ich muss das jetzt hardcore in, weiß ich nicht, 3 Monaten auf die Seite rotzen und während und mir erstmal selber die Geschichte erzählen und währenddessen kann ich auch nicht überarbeiten und will ich auch kein Feedback hören, bla bla, fein. Das ist dann für mich so ein bisschen so wie Heavy Outlining. Ein bisschen umfangreicheres Outlining, aber spätestens, aber ne, wenn man halt jemand ist, der tatsächlich auch beim Schreiben überarbeitet und der halt sehr langsam schreibt und über mehrere Jahre teilweise so ein Buchprojekt entwickelt und du zeigst das die ganze Zeit über niemandem. Wie gesagt, ich habe schon genug Bücher gelesen, wo ich mir gedacht hätte, Kind, Autor XY, wenn ich dein Beta gewesen wäre am Midpoint dieser Geschichte, dann hätten wir ein konstruktives Gespräch darüber geführt, wie das alles hätte besser werden können. Aber offensichtlich war dein Lektor entweder nicht nachdrücklich genug oder du hast dich im Nachhinein geweigert, das alles nochmal umzuschmeißen. Weil natürlich, du hast ja erstmal die ganze Arbeit gemacht. Natürlich willst du das nicht alles nochmal machen. Das ist halt genauso wie mit dem Worldbuilding. Ne? Wenn man halt tatsächlich so eine ganz detaillierte Welt sich entwickeln kann, ohne in diese Falle zu tappen, das dann alles im Manuskript unterbringen zu wollen, dann kannst du das machen. Das ist alles total fein. Genauso wie ist das mit dem ne, nicht überarbeiten und kein Feedback geben oder kriegen. Wenn du damit leben kannst, dass deine Rohfassung im Zweifelsfall zu 50-75% Kacke ist und nochmal neu geschrieben werden muss, weil dann, wenn das Feedback reinkommt, du halt feststellst, so, okay, das Setup ist super, aber danach fällt alles auseinander. Ja, wenn du das dann auch wirklich tust und nicht in die Falle tappst, dir zu denken, aber ich habe doch jetzt diese ganze Arbeit schon gemacht, das kann doch nicht für nichts gewesen sein, ich ändere das jetzt nicht mehr. Ja, von mir aus. Aber wie gesagt, ich habe halt auch sehr viele schon traditionell verlegte Bücher in der Hand gehabt, wo mein böses Vorurteil war, nö, da wollte jemand seine Darlings im Nachhinein nicht mehr umbringen und die ganze Arbeit sich nicht nochmal machen und die Geschichte ist schlechter dadurch.
Yep.
Oder unlogisch. Oder seicht. Oder was auch immer. Ja, deswegen, wie gesagt, weirdly specific vielleicht in dieser Aufzählung, aber ich fühlte mich persönlich angegriffen und ich fand das einen beschissenen Ratschlag an dieser Stelle. Zu sagen, dass man das auf keinen Fall kann, dass es ein Missverständnis ist, dass man das kann. Ich mir denke, nur weil du das nicht kannst, heißt das nicht, dass niemand anderes das darf. Und ich finde das kacke, dass du das so formulierst.
Ja.
Ja. So. Nächster Punkt ist ungefähr genauso. Erstmal über Zielgruppen und Veröffentlichen nachdenken. Ah, meine letzten zwei Punkte, das sind, also die letzten zwei Punkte habe ich quasi beigesteuert, weil ich, und ich möchte eigentlich keine Namen nennen, aber ich sah ein Author-Typ-Video, das da hieß, 10 Dinge, die du tun solltest, bevor du dein Buch schreibst. Es war jetzt nicht gesagt, dass es das erste Buch sein muss. Aber ich habe das jetzt mal so implizit angenommen, dass damit auch Leute gemeint sind, die ihr erstes Buch gerade erst anfangen, also komplette Anfänger.
Und die Liste war nicht, nimm dir einen Stift, nimm dir ein Notizbuch, koch dir eine schöne Tasse Tee, nimm dir ein paar Kekse, such dir einen gemütlichen Platz, guck, dass dich niemand stört und dann fang an zu schreiben.
Nee, sondern in dieser Geschichte, also in diesen 10 Punkten tauchte halt auch das mit den Schreibratgebern auf und das mit den Kurzgeschichten. Und mein persönlicher Favorite, erstmal über deine Zielgruppe nachdenken und Veröffentlichungsmöglichkeiten recherchieren. Wo ich mir dachte, what? Ich recherchiere doch auch nicht, wo der nächste Iron Man stattfindet, wenn ich gerade mir überlegt habe, ein neues Paar Laufschuhe zu kaufen. Also diese Denkweise erschließt sich mir so überhaupt nicht. Gut, jetzt kann man natürlich denken, okay, ich bin halt auch kein Karriereautor, ich verdiene damit auch kein Geld, ich bin halt irgendwie nicht erfolgreich, bla bla bla, deswegen bin ich wahrscheinlich ein Versager und habe eh keine Ahnung. Alles in Ordnung, könnt ihr mir gerne unterstellen, ist mir egal. Aber noch bevor ich das erste Wort von einem Projekt geschrieben habe, überlege ich mir doch nicht, was meine Zielgruppe ist und recherchiere doch nicht nach irgendwelchen Verlagen, die das eventuell veröffentlichen werden, wenn es dann irgendwann mal fertig ist. Ich weiß doch noch überhaupt nicht, wann das fertig ist, ob das überhaupt fertig ist, wenn es mein erstes Buch ist, ob das überhaupt das Richtige für mich ist, ob ich nicht nach 20.000 oder nach 10.000 Worten sage, ach nee, schreiben ist mir doch irgendwie zu schwierig, ich will lieber Geige lernen oder was weiß ich. Das ist halt auch so ein Ding, es setzt dich einfach unter Druck, ohne dass das notwendig ist. Es schürt Selbstzweifel, wo sie überhaupt nicht notwendig sind, weil fuck it, wer es deine Zielgruppe ist, ist doch scheißegal. Ich habe das Shailene Bishop Video auch gesehen, wo sie dann halt meinte, das ist das erste Buch, das ich nur für mich geschrieben habe und wo ich mir nie Gedanken darüber gemacht habe, wem das noch gefallen könnte, und das war das Beste, was mir je passiert ist. Und dann denke ich mir so, Amen, Schwester. Ist mir doch während ich das schreibe, ist mir doch scheißegal, was meine Zielgruppe ist. Ich meine, von mir aus, wenn ihr vorher irgendwie Auftragsarbeiten machen wollt oder euch irgendwie denkt, so, das sind meine Genre-Tropes und die möchte ich jetzt unbedingt alle unterbringen, damit meine Leser in genau diesem Genre total zufrieden damit sind, fein, ist nicht meine Art zu arbeiten, aber kann man ja machen. Aber das halt Anfängern zu raten, ich habe gedacht, ich kriege die Krise. Ich dachte mir so, fuck deine Zielgruppe, fuck dein Genre, erzähl doch erstmal, was deine Geschichte ist. Und dann kannst du im Nachhinein alle möglichen Sachen entscheiden. Auch, ob du das überhaupt veröffentlichen willst und wenn ja, wie. Aber doch nicht jetzt. Doch nicht, das ist doch nicht das, was du machst, bevor du anfängst. Oh! Krieg Blutdruck.
Ja, ich höre.
Unfassbar.
Ich höre. Ja, also.
Ja, ich dachte mir, wenn ich mich nicht ein bisschen aufrege, dann hat ja auch keiner seine Belustigung daraus zu ziehen, oder?
Das stimmt. Ja, meine Ansicht zu dem Thema ist so, ich habe halt noch nie Zielgruppe recherchiert und ich habe natürlich auch über das Veröffentlichen nachgedacht, ganz viel, und auch Verlage recherchiert und geguckt, was man da so zu tun muss. Aber da hatte ich mein erstes Buch irgendwie schon zur Hälfte fertig, und Zielgruppe, das ist halt auch wieder sowas so, ja, schreib einen Krimi, bevor du überhaupt weißt, wie sich Schreiben für dich anfühlt und was dir irgendwie Spaß macht. Und natürlich können so Genre-Tropes und Genre-Konventionen ein Gerüst sein, an dem man sich langhangelt, und wie halt Fanfiction auch ein Gerüst ist, an dem man sich, oder ein Gerüst zur Verfügung stellt, an dem man sich langhangeln kann, um erstmal nicht alles irgendwie selber machen zu müssen und halt so ein bisschen mit Stützräder zu haben, die man nutzen kann, wenn man möchte. So, von daher sinnvoll. Aber eine Zielgruppe zu recherchieren, und da ist halt auch wieder dieses fehlende Selbstbewusstsein, dass da, glaube ich, ein Problem wird. Weil wenn du dann reinguckst und siehst die Zielgruppe und siehst das Genre und denkst dir, ich muss jetzt so schreiben, da hast du wieder diese ganzen Muss, und hast nicht das nötige Selbstbewusstsein, um hinzugehen und zu sagen, und auch das nötige Wissen, um hinzugehen und zu sagen, okay, ich diesen ganzen Genre-Konventionen widerspreche ich und mache hier so ein bisschen Genre-Bending, was ja immer riskant ist. Aber ich bin mir sicher, dass das trotzdem funktioniert und Spaß macht als Buch, wenn man nicht mit diesen Genre-Erwartungen herangeht, weil Punkt, Punkt, Punkt. Aber das ist halt, ich meine, es gibt Autoren, die ihr erstes Buch schreiben und denken, sie wüssten schon alles. So, sind mit diesem Wissen geboren und ihr Buch ist ja so großartig und perfekt. Aber es hat halt auch einfach tatsächlich seine Berechtigung, erstmal naiv hinzugehen und sich naiv selbst zu finden und dann zu gucken, was sagen denn andere dazu. So, und ja, genau. Im Grunde eine Wiederholung meines Punktes zu, die ich schon an anderen Stellen in dieser Folge erwähnt habe. Von daher werde ich die jetzt nicht einfach nochmal wiederholen.
Nee, aber diese Hürde aufzustellen, um dich davon abzuhalten, anfangen zu dürfen, fand ich, war noch so ein ganz anderes Abstraktionslevel von absurd, weil das hatte ja noch nicht mal was mit Schreibhandwerk oder irgendwie sowas zu tun.
Zielgruppe schon, also auf so eine Zielgruppe hinzuschreiben und zu gucken, okay, was führt dazu, dass ein Buch als Young Adult klassifiziert wird und was führt dazu, dass das etwas ein Young Adult Krimi ist oder Young Adult Romance oder sowas. Das ist schon darauf zu schreiben und seine Geschichte darauf auszulegen, würde ich sagen, ist schon Teil von Craft. Aber es ist jetzt keine Teil von Craft, die so super essentiell ist, wenn man erstmal anfängt. Von daher stimme ich dir zum Teil zu.
An diesem ja, Punkt. Gut, ich bezog mich jetzt halt auf das Veröffentlichen vor allen Dingen.
Ja, ja, klar.
Verlage zu recherchieren oder sowas. Weil das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, wie, wann und in welcher Form du deine Geschichte erzählst, sondern das hat was damit zu tun, was du dann eventuell danach irgendwann, wenn es fertig ist, damit anfangen willst. Und da habe ich mich auch gefragt, was ist denn der Stress? Da kommt irgendwie der nächste, also ich packe jetzt den letzten Punkt damit rein, weil wir reden auch schon wieder Ewigkeiten, aber ne, so einer der Punkte war auch, man muss einen Businessplan haben und am besten schon mal anfangen, seine Autorenplattform irgendwie aufzubauen und sein Twitter-Following zu vergrößern und bla, wo ich mir dachte, bevor ich überhaupt einen Satz geschrieben habe, soll ich anfangen, mir Fans bei Twitter zu suchen? Was ist der Stress? Wo ist das? Wer ist mit der brennenden Peitsche hinter mir her?
Jenna. Jenna ist mit der brennenden Peitsche hinter dir her.
Ja, um mich zu zwingen, in dem Moment, wo ich Ende unter mein Manuskript geschrieben habe, schon ein komplettes Spreadsheet fertig zu haben, wie ich denn in den nächsten 2 Jahren meine Karriere anhand dieses Manuskripts planen möchte. Mhm. Vielleicht ist das Manuskript, ich weiß es ja noch nicht, weil ich habe es ja noch gar nicht geschrieben, vielleicht ist das am Ende gar nichts, was ich veröffentlichen will. Es gibt viele verschiedene, ziemlich valide Gründe, eine Sache nicht veröffentlichen zu wollen. Und es ist nicht nur, weil man denkt, das verkauft sich nicht oder weil es sich tatsächlich nicht verkauft, keine Ahnung, sondern es gibt auch Leute, die feststellen, während sie eine Geschichte schreiben, dass sie da viel zu persönliche Dinge drin verarbeiten und dass sie das nicht veröffentlichen wollen. Mhm. So, das finde ich ist ein völlig legitimer Grund, aber das weiß ich doch nicht, bevor ich angefangen habe. Mhm. Und dann soll ich, bevor ich den ersten Satz schreibe, wie gesagt, dass man das machen kann, wenn man sich mit Schreiben beschäftigt und wenn man tatsächlich irgendwie darauf hinarbeiten will, professionell zu schreiben oder sowas. Ich sage nicht, dass man das nicht kann oder nicht sollte oder nicht tun muss. Aber bevor ich anfange, mein Buch zu schreiben, soll ich mir einen Businessplan machen? Warum? Ich verkaufe ja kein
Vor allem wie?
Ich habe ja kein Produkt, was ich mit diesem Business. Dieses Produkt existiert noch nicht. Das muss ich irgendwie.
Ja.
Ich finde es schade gerade, dass wir kein Video zu dieser Folge anbieten, weil ich glaube, alleine meine Gesichtsausdrücke würden euch schon unfassbar belustigen. Zumindest gucken mich die Hunde sehr irritiert an.
Deine hochroten Wangen.
Nee, das jetzt nicht unbedingt. Aber
wir können ein Foto von einer roten Beeteknolle dazu machen zu dem. Okay. Und da photoshoppe ich dann so dein Gesicht drauf.
Oh, wenn du das machst, das fände ich auf jeden Fall cool.
Okay.
Na, aber ich weiß nicht, ob man meine tief sitzende Frustration irgendwie so ein bisschen nachvollziehen kann. Aber als jemand, der immer schon, und das haben wir auch in verschiedensten Podcast-Folgen schon durchexerziert, und ich weiß, ich rege mich immer ganz furchtbar auf, deswegen versuche ich jetzt ganz langsam und sennig zu sprechen.
Ja.
Als jemand, den das unfassbar frustriert, dass manche Teile der Schreib-Community das als gegeben voraussetzen, dass finanzieller Erfolg der einzige Erfolg ist, der in der Kunst zählt. Mhm. Und dass finanzieller Erfolg das ist, was du zu haben wollen musst. Mhm. Finde ich es umso schlimmer, diese Art von Kapitalismusdenken in ein Schreibratgeber-Anfänger-Video zu packen, was eventuell Leute dazu bringt, sich über völlig dämliche Sachen Gedanken zu machen, sich über völlig unnötige Dinge Selbstzweifel einzureden, über völlig unnötige Dinge den Mut zu verlieren,
ja,
oder die Freude zu verlieren,
oder wie ich da zu sitzen,
angefangen haben.
Oder wie ich da zu sitzen und sich zu denken, so, aber ich kann mit Social Media nichts anfangen und ich hasse irgendwie, Business ist überhaupt nicht meins, ich kann nicht Autorin sein, weil ich nicht Social Media kann. Ja. Es ist ein Tipp, der sozusagen introvertierten und eher verschwiegenen Leuten sagt, so, nee, schreiben passt für dich nicht. Geh woanders hin. Und das ist
ja
traurig.
Das ist halt genauso, ne, wie die Leute, die immer sagen, nee, wenn du ernst genommen werden willst als Autor, dann darfst du nicht in Fanfiction-Foren rumhängen und nicht bei Wattpad veröffentlichen und bla bla bla, dann wirst du nie ernst genommen. Wo ich mir denke, ja, speak for yourself, darf jeder für sich selber entscheiden, ne? Aber aus irgendwelchen Gründen werden diese unnötigen Hürden aufgebaut. Ich meine, das habe ich jetzt die ganze Folge erzählt, weil wir haben auch jetzt in dieser Folge halt nur über Tipps gesprochen, die unnötig, also für uns, ich schließe dich jetzt einfach mal mit ein, weil ich, weil ich deine Zustimmung voraussetze,
ja.
Unnötige Hürden aufbauen für Leute, die noch nicht das Selbstbewusstsein haben und noch nicht die Routine haben und vor allen Dingen nicht das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, das ist Bullshit. Ich meine, ich war in der glücklichen Situation, als ich Anfänger war, gab es so AuthorTube und YouTube und das Internet an sich auch noch nicht so wirklich. Das heißt, mir konnte keiner ins Hirn kacken, bevor ich überhaupt angefangen habe.
Und ich war so arrogant und eigenwillig, dass ich, selbst wenn mir jemand versucht hätte, ins Gehirn zu kacken, ich gesagt hätte, nö, fuck you, ich mache das trotzdem so, wie ich das will.
Ja, das auch. ne? Und das war jetzt der zweite Punkt, den ich anbringen wollte. Außerdem bin ich so unfassbar unerträglich beratungsresistent, dass ich wahrscheinlich sowieso gesagt hätte, fick dich, einen Scheiß muss ich. Aber es macht mich traurig, weil ich mir denke, dieses Video von Shailene Bishop, wo sie sich auch so ein bisschen darüber aufgeregt hat, in Anführungsstrichen, aber sie auch so ein bisschen enttäuscht und traurig darüber gezeigt hat, dass sie halt auch von sehr vielen jungen Schreiberlinginnen, Autorinnen, wie auch immer, Fragen bekommt, die ganz offensichtlich machen, dass diese Leute erwarten, dass es irgendwo eine Patentlösung, eine Patentantwort gibt, wie sie ihre Geschichte zu erzählen haben. Und diese Art von Schreibtipps, finde ich persönlich, tragen zu dieser Denkweise bei, weil sie unfassbar hohe Hürden aufstellen vor etwas, das dir eigentlich erstmal nur Spaß machen muss. Und das ist das Einzige, was es tun muss. Und solange es das tut, ist es scheißegal, wie du das machst. Es ist scheißegal, welchen Ratgeber du gelesen hast. Es ist scheißegal, ob das dein erstes Buch oder dein 20. oder dein 100.000. ist. Es ist scheißegal, ob du das outlinest oder pennst. Es ist auch scheißegal, ob du das veröffentlichen willst oder nicht. Oder wann du Betas dazu fragst oder was auch immer. Solange es dir Spaß macht, ist das berechtigt, das zu tun. Und alle diese Tipps, die wir heute besprochen haben, finde ich, bauen einen Zaun darum auf, und suggerieren dir, dass es da irgendein Gate ist, das du durchschreiten musst. Das ist halt so irgendwie Pseudo-Gatekeeping, weil es existiert dieser Zaun nicht. Hallo Feuerwehr. Dieser Zaun existiert nicht und die Leute, die davor stehen und dich nicht reinlassen, die existieren auch nicht. Die tun nur so. Die sind nur in deinem Kopf. Und in meinem Kopf waren sie zum Glück nie, weil ich mir immer gedacht habe, ich bin ein arrogantes kleines Arschloch und ihr könnt mich gar nicht. Und ich mache das so, wie ich will. Das ist mir scheißegal.
Naja, außer als du dein Buch bis zur letzten Szene durchgeplant hast, ehe du anfangen durftest.
Ja, ja, wie gesagt, ne, ich war halt in der Situation, aber das hat mir ja niemand anderes gesagt. Das war
stimmt,
halt meine.
Das hast du dir selber eingebildet.
Das habe ich mir selber eingeredet. Und ne, das ist halt auch, das ist auch so ein bisschen so mein Punkt. Man hat halt schon irgendwie diese kleinen Stimmen in seinem Kopf. Und das ist schon schlimm genug, wo die einem einreden. Aber dann braucht man noch niemanden, der von außen kommt und dann auch noch auf diesen Haufen scheißt. Das ist doch völlig unnötig.
Das ist wahr.
So, formulier mal bitte ein Abschlusswort. Ich möchte nicht, dass diese Metapher jetzt unser Abschlusswort wird.
Das mit dem großen Haufen Scheiße.
Ja.
Ein nicht fäkales Abschlusswort. Ja, ich würde sagen, das Wichtigste und Beste, um mit dem Schreiben anzufangen, ist mit dem Schreiben anzufangen. Und der ganze andere Kack kommt dann halt einfach erstmal später. Und lasst euch nicht beunruhigen, lasst euch nicht hetzen, lasst euch nicht vorschreiben, wie ihr die Dinge zu machen habt. Probiert es erstmal aus, probiert aus, was für euch funktioniert. Und wenn ihr feststellt, da funktioniert irgendwas überhaupt nicht, könnt ihr euch immer noch jemanden suchen, den ihr fragen könnt, mit Kritikpartnerin drüber reden, in einem Forum gucken, in einem Schreibratgeber gucken, aber Podcasts hören. Aber bevor ihr anfangt zu schreiben, ist das Einzige, was ihr tun müsst, auf die Idee zu kommen, dass ihr gerne schreiben wollt. Und das ist das Einzige Muss, das Einzige Notwendige. Alles andere ist rein optional und tendenziell eher abzulehnen. Besser?
Ja, das war sehr viel besser. Es Danke. War quasi das, was ich meinte, aber ohne Fäkalhumor.
Nee, ich meine das einmal Kack habe ich schon noch mit reingebracht. Also.
Das stimmt.
Ja, das war auch macht Absicht.
Aber, das macht aber nichts. Wir sind ja hier unter uns.
Genau.
Dann erzähle ich noch, was wir nächstes Mal machen.
Genau.
Immer nächste Woche sagen. Die kommen aber nicht.
Zwei Wochen.
Also, was wir nächstes Mal machen. Nächstes Mal machen wir mal wieder ein bisschen was Handwerkliches. Wir haben jetzt genug gemotzt und auch genug irgendwie schwere Themen gewälzt. Wir machen jetzt mal wieder was so wirklich 0010 Handwerk ist. Und zwar werden wir uns damit beschäftigen, wie man Atmosphäre kreiert. Also, wie man Atmosphäre schreibt, was das so tut, was wir überhaupt damit meinen, wenn wir sagen Atmosphäre, weil das ist ja auch noch immer so ein bisschen unterschiedlich, was so in deinem Kopfkino passiert und was in dem Kopfkino von deinen Lesern passiert und bla. Und wie man das aber irgendwie so ein bisschen durchschauen kann oder welche Tipps und Tricks wir so entdeckt haben, um das so ein bisschen hinzukriegen, so wie wir das haben wollen.
Genau.
Das machen wir nächste Woche. Nächstes Mal. Arg. Ich werde es irgendwann lernen, dass unser Podcast nicht jede Woche erscheint.
Du, ich glaube, die Leute wissen auch alle, was gemeint ist.
Okay. Hört auf das, was ich meine, nicht auf das, was ich sage. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.